Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und mein Gast heute ist Helmut Prieschenk. Willkommen zurück im Podcast.
Servus Herr Weber, wie geht's, wie steht's?
Danke, Sie waren schon lange nicht mehr da. Gibt's was Spannendes heute?
Absolut, absolut. Wir sprechen über OPN, Order Picking Network, und da freue ich mich schon drauf.
OPN, es gibt OPM, also PM wie Martha, OCM und jetzt geht's OPN. Was bedeutet das?
Genau. Also um vielleicht eines vorweg zu sagen, OCM, das war ein Thema und das haben wir erfolgreich realisiert, wo es um das Thema Multi-Channel ging oder Cross-Channel. Das haben wir ja in verschiedenen Distributionszentren realisiert, wenn es darum ging, Store und Home Delivery unter einem Dach zu vereinen. Das war OCM. Das würde ich jetzt mal kurz parken, weil es erfolgreich auf der Reise ist und realisiert wurde und wird. Das Thema OPM ist ja mittlerweile, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Industriestandard. Hier geht es ja darum, dass die Kommaschine automatisch Cases, Collies in verschiedenen Temperaturzonen kommissioniert. Das gesamte Werk zusammengefasst ist dann die OPM, die Order Picking Machinery. Und wir haben über die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 1, 2, 3 Jahre immer wieder festgestellt, dass die Kunden deutlich in die Richtung gehen, die Maschine als solches in einem Warehouse ist wichtig, aber man muss größer denken, man muss um die Maschine herum denken, was passiert eigentlich in dem Gesamtorganismus des Kunden, und das reflektiert dann das Order Picking Network, und so sind wir in dem Paradigmenwechsel OPN.
Was ist denn das Order Picking Network OPN? Ist es ein Hardware-Produkt? Ist das ein Offer? Ist das eine neue Denke? Was bedeutet OPN?
Also ich hätte es beinahe gesagt, basically it's everything, right? Ja? Man muss vielleicht, um es einfach von unten nach oben durchzudeklinieren, es gibt Projekte, die wirklich auf Warehouse-Ebene realisiert werden. Also ein Warehouse-Projekt, das würde ich mal sagen, das ist OPN Level 1. Und es ist wichtig, bitte nicht falsch verstehen, es ist wichtig, dass so ein Projekt, und wir sprechen über komplette Produktionsanlagen, dass die neudeutsch in Time, Budget und Quality geliefert werden und das tun, was im Vertrag versprochen ist. Ja. Und das tun wir. Und das tun wir seit über 115 Projekten und seit über 25 Jahren. Da haben wir einen gewissen Stolz, dass jedes Projekt von uns abgeliefert wird. Das ist der Level 1, Warehouse Level. Now, wenn man sich überlegt, wann wird so ein Warehouse erfolgreich, dann ist ja so ein Verteilzentrum nicht erfolgreich für sich, sondern nur, weil es einen Nutzen für das ganze Ökosystem liefert. Also das Frontend und vor allem das Backend, nämlich das Store. Und deswegen muss man dann in die nächste Ebene gehen, nämlich OPN Level 2, nämlich in Ökosystem und Supply Chain denken. Heißt, ich denke wirklich horizontal vom Produzenten über den Transport, Warehouse, national, regional bis zum Store oder zum Endklienten. Dann denke ich auf Level 2, richtig End-to-End. Und jetzt sagen die Kunden, das ist mir aber immer noch nicht genug. Jetzt habe ich eine Supply Chain, die richtig swingt. Ich muss aber, um wirklich erfolgreich zu sein, um diese powervolle Maschine wirklich zu nutzen, muss ich auf Enterprise-Ebene denken, als Unternehmen, auf Unternehmensebene. Und das bezieht dann alle Abteilungen und ich hätte es beinahe gesagt, alle Silos, sorry for my French, mit ein, dass ich wirklich eine durchgängige Netzwerkdenke drin habe. Und das ist der Key, um es auf den Punkt zu bringen, wie schaffe ich es, ein Netzwerk zu optimieren, dass ich den Sweet Point schaffe, ohne ein Suboptimum in einem Cluster oder einem Silo zu generieren. Und das ist OPN. Mhm.
Also Level 1, das ist das, was Sie gut können, was Sie bewiesen haben. Level 2 ist sozusagen die End-to-End-Lösung, von der wir auch schon 2, 3 Jahre gesprochen haben. OPN ist der nächste Schritt. Wo stehen denn Ihre Kunden? Stehen die in 1, in 2 und wollen die in 3? Wo befinden die sich?
Also unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Levels, können Sie sich vorstellen. Wir haben Kunden, die natürlich alle erstmal sagen, du musst den Level 1 sauber abliefern. Ja, jeder möchte ein erfolgreiches Projekt haben, das ist wichtig, und toi toi toi, so far so good. Es gibt viele Kunden, die Level 2 sehr gut machen, weil sie einfach den Store-Fokus im Vordergrund haben und dort schon ziehen. Und wir haben eine Gruppe von Kunden, die massiv klopfen und sagen, das ist mir nicht genug. Die Supply Chain ist zwar ein ganz wichtiger, sagen wir mal, Replenishment-Faktor im Unternehmen, aber sie wollen die Supply Chain auf einen anderen Level heben. Warum? Weil die Supply Chain, wenn, oder die ganze Logistik, oder wie man es nennen will, wenn man das professionell, perfekt, integriert, high-perform macht, dann ist das nicht nur ein Nachschub für die Stores, sondern ein Enabler, um Leistungen und Services anzubieten, die bisher noch gar nicht anzubieten waren.
Was zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel dynamische Management im Netzwerk. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir heute Stores beliefern und wir haben gewisse, sagen wir mal, Muster drin, ja. Wie sind Beliefertage? Welches Produkt beliefere ich als Case oder als Einzelstück? Dann ist das oftmals ein statischer Ablauf, ja. Und dann kommen Store Orders und dann wird die Store Orders erfüllt und dann versucht man natürlich die Store Orders so effektiv wie möglich zu erfüllen. Wenn ich in einer Welt lebe, wo ich sage, okay, ich verstehe die Store Orders, aber jetzt fange ich an mit Intelligenz und mit Daten zu optimieren und sage, wenn ich den Store Order jetzt anpasse, wenn ich da ein Balancing reinbringe, wenn ich gewisse Teile nicht heute liefere, sondern vielleicht morgen, oder wenn ich ein Produkt, das eigentlich aus Colli bestellt ist, ist möglicherweise als Lage günstiger, billiger zu verfahren oder als Each. Wenn ich denn zum Beispiel den Store-Lagerplatz kenne, wenn ich weiß, wie viel Platz hat eigentlich der Store im Backroom oder im Shelf, wenn ich das alles weiß, dann kann ich über die Silos hinweg optimieren. Und zwar so optimieren, dass ich kein Risiko gehe, weil ich kann natürlich immer sagen, ich liefere weniger, aber dann ist die Gefahr, dass wir Stockout im Store haben. Das will kein Mensch. Also ich muss ja immer auf der einen Seite versuchen, optimal zu fahren, im Sinne von Kosten, im Sinne von Zeit, Time to Market. Aber ich darf natürlich kein Risiko eingehen, dass der Store-Service darunter leidet. Und dieses Optimum, dieses Herantasten, dieses Ausglühen, ja, von der bestehenden Infrastruktur hin zu einem Optimum, das macht riesig Spaß. Und da sagen die Kunden, genau in diese Richtung müssen wir gehen.
Ist das eine technische Diskussion, die da geführt wird mit den Kunden, oder eine strategische oder beides?
Du hast alle Ebenen. Also du hast auf der einen Seite hast du das Why, das ist im Prinzip ganz klar die strategische, was will ich eigentlich erreichen, wo sind die, ich hätte jetzt beinahe gesagt, die drei Ps, ja, die wir vom Kunden immer wieder hören. Das ist Premium Store Service, das ist Productivity End-to-End und das ist Preservation. Preservation heißt praktisch, wie lange sollen die Anlagen laufen, Sustainability, Ergonomie, das gehört alles in das Fundament Preservation rein. Productivity im Netzwerk ist, sagen wir mal, eine High-Hanging Fruit, würde man auf Neudeutsch sagen, weil da spielen alle mit rein. Es nützt nichts, den Transport zu optimieren, es nützt nichts, allein den Store zu optimieren oder das DC. Es ist ein Miteinander. Ja, und da brichst du dann Silos auf, da brichst du Schnittstellen auf. Das ist das Why, das Verspüren. Und natürlich hast du auch eine technische Diskussion oder eine, sagen wir mal, operative Diskussion. Da hast du technische KPIs, Leistung, Verfügbarkeit, Funktion, you name it. Du hast eine wirtschaftliche KPI-Welt mit einem ROI oder mit Colli-Kosten oder CAPEX, OPEX. Und nicht zuletzt hast du natürlich auch eine Sicherheitssituation, wo man sagt, naja, wenn ich das jetzt alles mache und wenn ich dann zum Beispiel mit Daten und mit Intelligenz und mit Algorithmen und solchen Dingen fahre, wie schaut es denn eigentlich aus mit der rechtlichen Sicherheit? Ist das alles noch nachvollziehbar, was wir machen? Ja? Ist das alles noch compliant, wenn es um Cybersecurity geht? Also du hast unterschiedlichste KPIs drin, aber ich fühle mich am wohlsten bei dem Why, weil dort spielt im Prinzip die Musik.
Was für eine Kompetenz muss Witron da aufbauen, um das anzubieten?
Also in erster Linie mal zuhören. Ja, das ist für einen Oberpfälzer nicht immer ganz einfach, aber wir üben da dran. Spaß beiseite. In erster Linie geht es darum, die Infrastruktur vom Kunden zu verstehen. Der Kunde kommt ja nicht neu auf die Welt. Existiert seit Jahrzehnten, möglicherweise seit Jahrhunderten. So, das heißt also, wir haben eine Installed Base an Stores, an Filialen. Wir haben Lager, regional, national. Wir haben Transportwege und so weiter und so weiter. So, und das muss man verstehen, wo fließen jetzt hier die Kräfte, wo ist die Heatmap, wenn man so will, von einem Netzwerk und wo können wir ansetzen, um zum einen Benefit zu heben, dass man sagt, was hat der Store davon? Was hat der CFO davon? Wo sind Vorteile? Und wenn wir diese Heatmap verstehen, dieses Wirkungsgefüge im Netzwerk, dann kann man verstehen, wo kann man ansetzen? Beispielsweise, um eine Schnittstelle zwischen einem DC und einem Transport aufzumachen, die möglicherweise statisch ist, ich mache es jetzt dynamisch. Oder um, wenn der Store, und das kommt jetzt darauf an, mache ich Push, mache ich Pull, kann der Store selbst overrulen und so weiter und so weiter, mache ich dort Dynamiken rein, um dann das Netzwerk zu optimieren. Das sind so die Themen, da geht es um die Schnittstellen, da geht es um Daten, da geht es um Transparenz, da geht es möglicherweise um Simulation von gewissen Abläufen. Das ist alles beinhaltet in diesen OPN-Paradigmenwechsel.
Und was ist jetzt die Rolle von Witron, auch auf einer technischen Seite? Was muss man technisch bereitstellen, damit es funktioniert für den Kunden?
Naja, auf der einen Seite, die Rolle ist eine gute Frage. Auf der einen Seite sind wir, ich will das jetzt sagen, Moderator, sondern eher Moderator, und versuchen zu verstehen, wie die Dinge aktuell laufen, warum sie so laufen, weil man darf ja nicht vergessen, unsere Kunden fahren seit Jahrzehnten sehr erfolgreich auf extrem dünnen Gewinnspannen, sehr erfolgreiche Netzwerke in einem Umfeld. Sei es jetzt eine Season, ja, Ostern, Weihnachten, Thanksgiving, Covid und so weiter und so weiter. Also das ist ja extrem ausgefeilt und wir setzen da auf einem sehr hohen Niveau an. Und da sind wir auf der einen Seite Moderator, um zu verstehen, wo sind Dinge, die wir ändern können oder wo es sich lohnt hinzuschauen und dann zu verstehen, was hat der Kunde schon an Infrastruktur, wo hat der Kunde schon Intelligenz oder zum Beispiel Customer Data oder Enterprise Data, Business Integration, whatever, um da dann drauf aufzusetzen und zu integrieren, wo können wir interfacen mit den Informationen, die wir haben, weil durch unsere Lager fließen weltweit pro Woche über 100 Millionen Cases. Also es sammelt sich bei uns sehr viel Daten, sehr viel Intelligenz, sehr viel Know-how an. Und das zu blenden und zu veredeln, das ist die Kunst hier.
Ist das dann ein Witron-Produkt oder ist es mehr eine Strategie? Was ist es am Ende? Kann man das vermarkten?
Absolut. Also wir vermarkten das indirekt natürlich. Sie wissen, wir sind jetzt, was Flyer und Marketing anbetrifft, sind wir jetzt nicht ganz vorne dabei, sondern wir orientieren uns mehr am Kunden und am Kundennutzen. Der Erfolg, der kommt dann von selbst. Und insofern arbeiten wir mit konkreten Pilotkunden im Moment an dieser OPM-Initiative. Und daraus entstehen dann immer mehr Use Cases, immer mehr Piloten, immer mehr Beispiele, wo wir es dann konkret gemacht haben. Also wir sind weniger so mal interessiert am großen Ankündigen, sondern mehr interessiert, dann Resultate zu liefern. Und nochmal, auf der einen Seite ist es natürlich eine Strategie, weil wir hier auf Enterprise-Level diskutieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Kombination aus, sei es designen, beraten, moderieren, bis hin zu Software-Tools, wirklich Algorithmen oder Daten oder, um dann entsprechend am Ende eine Lösung zu haben, wo die Maschine, die wir integrieren und implementieren, so aufblüht in einem Organismus, dass man wirklich alle Möglichkeiten der Mechanik und der Intelligenz und der Data Lakes nutzt, um die Enterprise insgesamt besser zu machen.
Warum sollte der Kunde das mit Ihnen machen? Ich meine, da gibt es ja draußen genug Consulting-Companies, die sowas auch anbieten. Warum sollte er das mit Ihnen machen?
Naja, wir sind ja keine Consulting-Company, sondern wir sind in erster Linie ein Logistikplaner, ein Systemintegrator und ein Betreiber von Anlagen. Und das ist im Grunde genommen das, wo Kunden uns ansprechen, weil sie sagen, Mensch, das Kind, der hat 120 Projekte gemacht, der macht seit 25 Jahren diesen Fokus. Ich habe es schon gesagt, da kommen pro Woche 100 Millionen Cases durch die Anlagen unserer Kunden, muss man fairerweise sagen. Das heißt also, da hat sich über die Jahrzehnte sehr viel Erfahrung, Know-how angesammelt. Wir haben auch natürlich Erfahrungen gesammelt auf die harte Art. Das gehört auch dazu. Und das ist aber alles heute Kapital, das wir nutzen können, damit wir nicht, und das ist, glaube ich, wichtig in der heutigen Zeit, wo man umzingelt ist von extrem vielen Buzzwords und Trends und Modeerscheinungen, dass man nicht so in ein Loch reinfällt und eine technische Tiefenbohrung macht. Über, ist es jetzt eine genetische AI oder eine generische AI oder eine physische AI oder whatever AI, wo der ein oder andere CEO von unseren Kunden sagt, ehrlich gesagt, das ist mir voll wurscht, wie das heißt, das Ding. Die Frage ist, habe ich damit einen Wettbewerbsvorteil? Kann ich damit mein Unternehmen verbessern? Frage Nummer eins. Und dann gibt's genügend intelligente Leute, die dann solche Tiefenbohrungen machen können. Aber wir dürfen uns nicht von den Tiefenbohrungen ablenken lassen, falls du weißt, was ich meine.
Ja. Ich will nochmal zurückkommen. Datensilos, jetzt gibt es unterschiedliche Märkte, aber Produkte, die bei Witron ja durch die Lager gehen, sind ja auch gleich. Ne? Schokolade ist gleich, vielleicht in Frankreich wie in Deutschland oder in Großbritannien. Gibt es dann auch ein Sharing von Data und Informationen sozusagen über Ländergrenzen hinaus, über Kundengrenzen hinaus?
Das ist das Big Picture, das Kunden von uns schon fast fordern, nämlich zu sagen, wir haben auf der einen Seite haben wir Kunden mit einzelnen Verteilzentren. Dann haben wir Kunden, die haben 5, 10, 15 Verteilzentren von uns. Die haben ihr eigenes OPN. Und so kann man das natürlich größer denken und sagen, diese OPNs von Kunden, die sind eingebettet in ein globales Witron OPN, wenn man so will, ein Worldwide OPN, wo wir natürlich Synergien erheben können. Wir müssen kundenspezifische Dinge strikt trennen, ganz klar, was also den USP eines Kunden anbetrifft oder seine persönlichen Daten oder seine Abläufe etc. etc. Das ist logisch. Aber dort, wo wir Synergien nutzen können, wie zum Beispiel, danke für das Beispiel, der Schokoriegel, der möglicherweise in dem einen Environment ähnlich ausschaut oder gleich ausschaut wie in dem anderen. Warum müssen wir da die Strecke dreimal gehen? Da geht's um das Packaging. Wenn wir das Packaging verbessern von dieser Umverpackung, dann kann man doch das möglicherweise einheitlich machen. Oder wenn es um die Codierung geht. Oder wenn es darum geht, Maschinenparameter für bestimmte Produkte einzustellen. Dann müssen wir das nicht 4, 5 Mal machen. Das ist doch Unsinn. Sondern dann kann man dort, wo man Synergien heben kann für alle, da kann man das dann wirklich generisch denken. Und das ist dann etwas, wo man wirklich so mal across the whole picture optimieren kann.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass das sozusagen übergreifend ein OPN-Modell ist sozusagen, das da entsteht. Ein Witron-weites Kunden, nicht kundenspezifisch, sondern eher ein breites Modell. Ist das sozusagen die Antwort darauf, dass vielleicht Hardware auserzählt ist und dass man jetzt sagt, OPN ist sozusagen ein Software, ein modellbasiertes Produkt, das da entsteht?
Ich würde jetzt sagen, auserzählt ist vielleicht ein bisschen zu weit gesprungen. Du brauchst natürlich schon immer, wenn man sich so eine Enterprise vorstellt, du brauchst schon einen funktionierenden Maschinenraum. Das klar. Muss schon sein, weil sonst geht das Schiff irgendwie nicht vorwärts. Also das muss sein, der Maschinenraum, der muss stehen, da müssen die Zylinder unten laufen, nachhaltig, well oiled, und das ist im Grunde genommen die Maschine. Vor 10 Jahren hat man sich Gedanken gemacht über die Maschine, wie denn das funktioniert und linksrum und rechtsrum und wie schaut der Motor aus. Das Thema, das ist eine Erwartungshaltung von Kunden, die sagen, das muss einfach funktionieren, das glauben wir euch, das funktioniert, Ende. Jetzt geht's darum, wie kann ich mit diesem Maschinenraum wirklich optimal fahren? Beschleunigen, bremsen, lenken und so weiter. Das ist jetzt das meinte ich mit Enabler, dass man praktisch diesen Maschinenraum nutzt, um dann jetzt an die nächste Iteration zu kommen, nämlich wie nutze ich Informationen, wo ich in die Zukunft schauen kann, dass ich schlauer um die Kurve fahre oder das Gewitter umfliege, falls Sie wissen, was ich meine. Wie schaffe ich es? Und OPN hat viel mit Schnittstellen zu tun, organisatorischen Schnittstellen und systemischen Schnittstellen. Wie schaffe ich es, wirklich end-to-end durchgängig zu denken und wirklich dynamisch zu optimieren? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Wort end-to-end wird oft verwendet und geht schnell über die Lippen. Wenn es aber dann darum geht, das im real life, im day-to-day, on the ground zu machen, dann wird es oft spannend, und das ist die Initiative, die wir da fliegen.
Nochmal aus der Witron-Perspektive, ist das auch ein Produkt für die Zukunft, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die gute Hardware, die Maschine, die weiterentwickelt wird, die aber eher sozusagen keine Revolution mehr veranstaltet, sondern Evolution, sie entwickelt sich weiter, es gibt hier mal eine Verbesserung, da mal, aber wir haben hier noch eine zweite Säule, und das ist sozusagen das Software, der modellbasierte Ansatz?
Also du musst natürlich auf allen Ebenen innovieren, Revolution, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit dem Superlativ. Also es wird sich im Maschinenraum, wird sich in überschaubarer Zeit sehr viel tun, aber wir sind ja hier in dem Podcast OPN, insofern möchte ich da nicht zu viel verraten. Also wir werden auf der physischen Ebene, werden wir da einiges an Themen bringen, aber ich glaube, dass man in Zukunft gar nicht mehr drum hinkommt, auf der einen Seite die Physik zu bespielen, die Aktorik, Sensorik, dann, wenn es nach oben geht, die, das ganze Thema, die Daten, Informationen, die Analytik, die Intelligenz, die dazu kommt und die Integration. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass eine funktionierende Plattform, eine funktionierende physische Plattform, ob das jetzt Aegis ist oder ob das Cases ist, ob das mit dem Roboter, ohne Roboter, das ist eigentlich fast schon so mal sekundär. Es muss verlässlich gelöst werden, das physische Thema, aber richtig zum Fliegen kommt's, wenn diese Dinge schlau und richtig dosiert in einen Organismus implementiert werden und dynamisiert werden, dann kommst du zum Fliegen.
Wo sehen wir die ersten OPNs? In welchen Märkten, in welchen Regionen passiert gerade was?
Also das Schöne ist, und das ist, manchmal brauchst du Glück im Leben, dass wir im Moment Pilotkunden in Australien, in Europa und in Nordamerika haben, die relativ stark anschieben nach dem Motto, wir wollen sehr schnell verstehen, wo da die Potenziale sind, weil da ist viel, viel Power drin und wir wollen verstehen, wo sind die, also mal die Key Invests, wo wir reingehen müssen, und mit Invest meine ich jetzt nicht Geld, sondern Zeit, und welche Schnittstellen und welche Areas müssen wir uns primär anschauen, damit wir uns nicht verzetteln, und vor allem, wo kann ich sicherstellen, dass ich hinten raus dann, jetzt bin ich wieder bei meinen drei Ps, dass ich hinten raus das Why auch erfülle, weil, wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht in Diskussionen sich so einmal verliert, wo man plötzlich über den M&A-Markt und über Scale-Ups diskutiert und sagt, stopp einmal, warum mache ich das eigentlich genau? Und da haben wir im Moment auf allen drei Kontinenten, wo wir aktuell unterwegs sind, Potenziale.
Ist das OPN nur exklusiv was für Viton-Kunden oder können Sie sich vorstellen, dass so ein Modell auch generalisiert?
Also ich glaube, dass die grundsätzliche Denkwelt, wo wir hier unterwegs sind, dass die für jeden Kunden interessant ist, weil es hier um ein Attitude geht und nicht um irgendein Tool. Die Frage ist, wir tun uns natürlich dort leichter, wo wir den Maschinenraum beherrschen und mitgeliefert haben, weil wir dort direkt am Nabel sind, an den Daten, an den Interfaces, am Flow sind. Aber generell sind wir überzeugt, dass dieser Ansatz etwas Generisches ist. Vitron-Kunde heute, Vitron-Kunde morgen, whatsoever.
Wir drücken die Daumen. Hört sich sehr spannend an. OPN, der neue Ansatz von Vitron in der Supply Chain und darüber hinaus im Enterprise Network. Alles Gute. Vielen Dank für das Interview.
Herzlichen Dank. Habe die Ehre. Servus.
Servus.